Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast zu den Themen bedürfnisorientierte Kommunikation und kümmern um mich als Elternteil. Mein Name ist Saskia Fuchs, ich bin Sozialpädagogin und in der Lebensberatung in Bitburg tätig und führe heute ein Experteninterview mit meiner sehr geschätzten Kollegin, der Denise Lengler. Hallo Denise.
Hallo Saskia, schön, dass das auf die Art und Weise heute klappt. Ich bin ganz gespannt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Denise, du bist Diplompsychologin, Familientherapeutin und seit über 10 Jahren in der Lebensberatung als Beraterin tätig. Mich würde jetzt heute mal interessieren oder jetzt mal zu Beginn, dass du uns vielleicht mal einen kurzen Einblick da rein gibst, was für dich bedürfnisorientierte Kommunikation bedeutet.
Okay, fangen wir also mit der allumfassenden Frage an. Genau, also ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist überhaupt zu verstehen, was Bedürfnisse sind. Was bedeutet bedürfnisorientiert? Bedürfnisorientiert bedeutet, ich orientiere mich am Bedürfnis. Und zwar nicht, wie das leider fälschlicherweise gerade in der Begleitung von Kindern im Mainstream verstanden wurde. Ich renne quasi den ganzen Tag meinem Kind hinterher und versuche, das Bedürfnis des Kindes zu erfüllen, sondern bedürfnisorientierte Begleitung bedeutet, ich orientiere mich an den Bedürfnissen aller. Ich finde also Lösungen, wie es mit Blick auf die Bedürfnisse aller für alle okay ist. Und die große Herausforderung, so glaube ich, ist überhaupt noch mal zu spüren, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis? Wie komme ich denn dahin? Weil die Art und Weise, wie, also zumindest ich kann sagen, wie ich erzogen worden bin und wie die Mehrheit erzogen worden ist, wir wurden eher zum Funktionieren erzogen, ja, zu dem, dass es irgendwie klappen muss, dass ich meine To-Do-Liste abarbeite und dass es irgendwie hier weitergeht. Und zu fühlen, wie es mir gerade geht und die Bedürfnisse dahinter zu erkunden, ist eher etwas, was uns vermutlich abtrainiert wurde, weil es nicht so reingepasst hat in den Ablauf. Deswegen ist die größte Herausforderung aus meiner Sicht tatsächlich wieder ein Gespür für sich, die eigenen Gefühle und die eigenen Bedürfnisse und auch Grenzen zu bekommen. Genau.
Ja. Da hast du ja jetzt schon mal sehr viel zu dem Thema beschrieben und bist auch ganz stark so darauf eingegangen, wie es so ist, die Bedürfnisse für einen selber oder die Bedürfnisse an einem selber so wahrzunehmen und zu spüren, was ja oft in einer Elternschaft oder einem Elternteil ja schwerfällt oder wo vielleicht viele Eltern sagen würden, ja, dazu habe ich gar nicht die Zeit. Du hast das Thema Funktionieren angesprochen, ne, dieses selbst erzogen worden sein zum Funktionieren im Alltag mit Arbeit, Kindern und dem ganzen Stress. Wie gelingt es mir als Elternteil denn zu spüren, was ich brauche oder meine Bedürfnisse selbst auch zu erkennen, bevor ich das bei meinen Kindern machen kann?
Ja, also ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich die Entscheidung, dass ich das möchte. Die Entscheidung zu treffen, ich möchte mir erlauben, wieder zu fühlen. Ich möchte mich und dann später auch mein Gegenüber verstehen. Und wirklich wegzukommen von diesem Funktionieren. Also ja, ich glaube tatsächlich, der erste Schritt ist die bewusste Entscheidung, denn es ist ein Prozess. Das geht nicht mit, ich entscheide es einmal und dann kann ich das, sondern das ist tatsächlich ein Übungsprozess, der in manchen Aspekten leicht gelingt und in anderen vielleicht auch Unterstützung braucht. Nichtsdestotrotz beginnt alles bei mir und meiner Entscheidung, dass ich das tun möchte. Und dann wäre für mich der erste konkrete Schritt in der Umsetzung tatsächlich achtsam durch meinen Tag zu gehen. Mir wieder zu erlauben, im ersten Schritt Emotionen, Gefühle, Körperempfindungen wahrzunehmen. Also bevor ich mich den Bedürfnissen hinwende, darf ich den Schritt davor machen, nämlich meine Gefühle wieder wahrzunehmen. Also achtsam durch meinen Alltag gehen und wahrzunehmen, wann zeigen sich denn Gefühle, die eher angenehm sind, ja, die weit machen, die es leicht machen. Und wie fühle ich das eigentlich in mir? Und wann zeigen sich Gefühle, die sich eher unangenehm oder belastend anfühlen, Gefühle, die eng machen? Und diese Unterscheidung, wann fühlt es sich weit an, wann fühlt es sich eng an, ohne dass ich etwas ändern möchte, sondern überhaupt nochmal wahrzunehmen, die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit mitzubringen, das zu spüren, ist für viele schon Genau, und war tatsächlich auch für mich am Anfang eine große Herausforderung, weil das sind ja eher diese Regungen, die wir schnell klein machen. Ja, komm, stell dich nicht an, ich muss aber jetzt diesen Einkauf zu Ende machen. Oder ja, das ist jetzt irgendwie hier anstrengend. Nichtsdestotrotz will der Haushalt erledigt werden oder die Kinder wollen halt was zu essen oder mein Mann, genau, erzählt mir jetzt dies und jenes. Und da wirklich einen Moment innezuhalten und zu spüren, wie geht's mir gerade? Das kann ich genau machen, indem ich einfach grundsätzlich sage, ich erlaube mir bewusst durch den Alltag zu gehen. Das kann ich auch machen, indem ich mir Rituale erschaffe, in denen ich bewusst innehalte, zum Beispiel immer beim Zähneputzen, bevor ich aufstehe oder immer, wenn ich mir was zu trinken einschenke. Oder ich stelle mir den Handywecker. Es gibt sogar nette Apps, die das quasi per Zufall machen und mal kurz klingeln. Und einfach, ich darf mich unterstützen in diesem Prozess des Kurzinnehaltens und zu fühlen, wie geht es mir eigentlich gerade?
Ja, da hast du ja jetzt schon viele Situationen auch genannt beim Einkaufen, ne, oder irgendwie im Alltag, wo man sich selber oft dabei erwischt zu sagen, ja, passt aber gerade nicht, habe ich keine Zeit, wo man das so ein bisschen auf Seite schieben will. Und genau, da ist es immer schön. Oder da finde ich jetzt ganz schön zu hören, dass du da sagst, okay, es sind die kleinen Momente irgendwie im Alltag, wo man das so ein bisschen einführen kann, ja.
Absolut. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ich finde, ein zweiter total wichtiger Punkt bei dieser Achtsamkeit, die unterstützen kann, die zumindest, genau, wo ich sagen kann, das hat mich sehr unterstützt, ist die eigene Sprache zu beobachten, die eigenen Gedanken. Wann verwende ich die Worte Mann, muss eigentlich, aber? Ja, das sind für mich wirklich vier zentrale Hinweis-Schlüsselworte, wo ich innehalten darf und fühlen darf, wie komme ich eigentlich da drauf? Ja, woher entsteht die Idee, Mann, muss, aber eigentlich?
Ja, du hast ja eingangs auch angesprochen, die Idee kommt ja oder rührt ja daher, dass wir in unserer eigenen Erziehung erlebt haben oder diese Worte oft gehört haben in Systemen wie Schule, Studium, Arbeit und vor allen Dingen ja auch, die man vielleicht auch noch in einer Partnerschaft, in einer Elternschaft hört, ne? Also vom Partner. Wie oder hast du da Ideen oder Tipps, wie gehe ich damit um, wenn mein Partner in der gemeinsamen Elternschaft irgendwie ja oft diese Worte verwendet oder wenn da irgendwie ein Druck kommt und ich da nicht die Unterstützung erhalte, auf mich zu achten?
Ja, ich glaube, da geht ein zweites großes Themenfeld auf, nämlich der Aspekt der Selbstverantwortung. Ich glaube, eine riesen Fehllehre in unserer Gesellschaft, in unserer Erziehung ist es, dass wir immer wieder vermittelt bekommen, ich bin verantwortlich für die Gefühle und Bedürfnisse meines Gegenübers, statt klar zu haben, ich bin verantwortlich für meine Gefühle und Bedürfnisse. Wie oft, genau, kann sich jeder nochmal selbst fragen, wie oft glaube ich, ich bin schuld, dass der andere sich so und so fühlt. Ich bin zu viel, ich bin zu anstrengend, ich habe gefordert, ich habe nicht mein Bestes gegeben, ich bin nicht gut genug. Und deswegen reagiert der andere nun auf diese Art und Weise. Das ist ja eine zur Normalität gewordene Fehleinschätzung, denn verantwortlich bin ich für mich und meine Gefühle und meine Bedürfnisse. Und ich darf bei mir anfangen, immer wieder. Mache ich also die Beobachtung, dass ich sage, okay, auf die Art und Weise, wie mein Partner reagiert, ist mein Bedürfnis nach Unterstützung nicht erfüllt, dann darf ich mich um meine Unterstützung kümmern. Das heißt, im ersten Schritt darf ich überhaupt mal wahrnehmen, ich fühle mich nicht unterstützt. Woran mache ich das fest? Nicht der andere ist für meine Unterstützung zuständig. Ich bin zuständig für meine Unterstützung. Wie fühle ich mich dann? Möglicherweise fühle ich mich alleine, einsam, hilflos, ohnmächtig. Das sind Gefühle, die darauf hindeuten, okay, mir fehlt Unterstützung. Und die Idee vieler Menschen ist, dann ist mein Partner zuständig, mich zu unterstützen. Dann müssen meine Kinder eben mitmachen. So ist es nicht, sondern ich bin verantwortlich dafür, Lösungen für mich zu finden, Strategien zu finden, wie ich mein Bedürfnis nach Unterstützung erfüllen kann. Und zwar in erster Linie ich zu mir. Wie unterstütze ich mich denn was kann ich denn tun, damit es für mich leichter wird? Was wären unterstützende Aspekte? Was kann ich verändern, um selbst für mich in die Unterstützung zu kommen? Ich kann mein Bedürfnis auch darüber erfüllen, dass ich Unterstützung jemand anderem zukommen lasse. Und dann darf ich natürlich auch mein Gegenüber fragen, bist du bereit, mich zu unterstützen? Der entscheidende Punkt ist, mein Gegenüber darf ja oder nein sagen, weil mein Gegenüber ist nicht verantwortlich für diese Unterstützung. Und das ist etwas, wo es, glaube ich, gerade in Partnerschaften, in Erziehung und Elternschaft sowieso, aber gerade auch in Partnerschaften, ja eigentlich emotionale Erpressungsstrukturen gibt, die wir als normal erleben, zu sagen, wenn du das nicht machst, dann fühle ich mich nicht geliebt. Wenn du das nicht machst, liebst du mich nicht genug. Wenn du das nicht machst, bist du nicht der richtige Partner oder was auch immer. Sondern ich darf den Fokus zu mir nehmen, immer wieder. Denn das ermöglicht mir wirklich in die Handlung, in die Veränderung, in die Selbstwirksamkeit zu kommen und rauszukommen aus diesem Dauergefühl des Ausgeliefertseins an mein Gegenüber, die Umwelt, die ganze Welt, und mehr selbst Gestalter oder Gestalterin des eigenen Lebens zu sein.
Ja. Du hast ganz, ganz oft das Thema oder den Begriff der Verantwortung genannt, der Verantwortung für einen selbst. Wenn wir nochmal auf die Elternschaft blicken, in der Elternschaft hat oder die Eltern haben dazu ja noch die Verantwortung für ihre Kinder. Na, das bedeutet, oder die Kinder darin auch zu unterstützen, ne, irgendwie ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Und neben dieser ganzen Verantwortung für mich und dieser Arbeit mit mir selber, wie kann es da Eltern gelingen, zusätzlich auch noch diese Verantwortung für ihre Eltern, für ihre Kinder mittragen zu können oder sie darin zu unterstützen zu können?
Ja, genau. Das ist quasi die einzig gültige Ausnahme, wenn ich verantwortlich bin für ein Kind. Ja, wenn ich Mama oder Papa bin, dann bin ich nicht nur verantwortlich, meine Bedürfnisse zu erkennen und mich um mich zu kümmern, sondern ich bin auch dafür verantwortlich, Übersetzer, Übersetzerin des Verhaltens meines Kindes zu sein. Und was heißt das? Das bedeutet, alles, was der Mensch tut oder sagt, ist im Prinzip der Versuch, ein eigenes Bedürfnis zu befriedigen. Also zumindest wäre das eine Grundannahme in der gewaltfreien Kommunikation. Sodass ich mir überlegen kann, egal was mein Kind tut oder sagt, ich darf übersetzen, was möchte mir mein Kind damit sagen? Auf welches unerfüllte Bedürfnis weist mich mein Kind damit hin? Und da komme ich in eine völlig andere Haltung meinem Kind gegenüber. Denn es macht einen großen Unterschied, ob ich auf ein von mir erdachtes, vermeintliches Fehlverhalten meines Kindes, also beispielsweise, genau, ich sage, wir ziehen jetzt die Jacke an und das Kind sagt, nein, ich ziehe die Jacke nicht an. Dann kann ich natürlich mit der Haltung rangehen und sagen, Moment mal, wenn du jetzt die Jacke nicht anziehst, dann gibt's aber Ärger. Oder ich kann mit einer Belohnung um die Ecke kommen. Wenn du jetzt schön die Jacke anziehst, dann können wir gleich noch ein Eis essen. Oder ich könnte ablenken. Ja, schau mal da drüben, ein Traktor, schnell die Jacke an. Oder ich könnte die Haltung haben, meine Idee ist, ich übersetze das Verhalten meines Kindes. Okay, du möchtest deine Jacke gerade nicht anziehen. Kann es sein, dass du selbst entscheiden möchtest? Ja, dann hätte ich die Idee, da steckt vielleicht das unerfüllte Bedürfnis nach Autonomie dahinter. Oder ich könnte die Idee haben, mein Kind möchte gesehen und gehört werden. Ja, es fehlt vielleicht an Empathie. Also da können natürlich sehr viele Bedürfnisse dahinter stecken. Das ist, würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Nur die Haltung ist eben entscheidend. Fühle ich mich selbst davon genervt, ja, mein Kind muss aber jetzt die Jacke anziehen, weil ich das sage, sonst, das wäre eben mit der Idee, Erziehung bedeutet, ich weiß, wie die Sache läuft, immer und ausschließlich und ich bin weder empathisch mit mir, dass ich gerade genervt bin, was ich auch sein darf, weil ich wünsche mir vielleicht Leichtigkeit und Kooperation und ich will, dass das hier irgendwie fluppt. Noch bin ich empathisch mit meinem Kind. Das heißt, ich gehe überhaupt nicht darauf ein, was mein Kind mir vielleicht sagen möchte, sondern sanktioniere aus einer Hilflosigkeit heraus, drohe, bestrafe oder belohne, sodass letztendlich ganz viel Verbindung verloren geht, sowohl zu mir und meinen Gefühlen und Bedürfnissen als auch zu denen meines Kindes.
Ja. Ja. Jetzt, also ich sag mal, erleben wir ja oft in der Beratung, dass Eltern sagen, ne, wenn wir denen da so Situationen erklären, mit der Haltung, dass Eltern oft sagen, ja, das klingt ja alles schön und gut, aber ich habe gar nicht immer die Zeit in dem Moment, wir müssen doch dann schnell zum Arzt fahren oder wir brauchen doch dann schnell die Jacke oder das Kind wird dann trotzig und es regnet doch. Und ja, viele dieser Aussagen, ne, dass eben da so ein bisschen vielleicht auch die Angst dahinter steckt, okay, kann ich das immer umsetzen im Alltag? Kann ich da immer so meine Haltung verändern und immer so da auf das Bedürfnis empathisch eingehen? Und ist das denn überhaupt ja im Alltag gut umzusetzen für mich jetzt? Ja, was würdest du solchen Eltern konkret raten für die Situation? Ne? Also, na, bleiben wir mal bei dem Beispiel der Jacke. Irgendwie, ich spüre Genervtheit, ich spüre, dass da irgendwie, ja, da ist Zeitdruck und irgendwie kann das doch gar nicht den ganzen Tag immer so machen.
Ja, also grundsätzlich würde ich diesen Eltern raten, da sie ja dann, so wie ich die Frage verstehe, noch am Anfang dieses Prozesses stehen. Und es ist natürlich Übung. Ja, wenn ich irgendwie 30 Jahre meines Lebens oder 40 Jahre meines Lebens oder wie lang auch immer mit einer anderen Haltung unterwegs war und andere Strategien hatte und gedacht habe, so und so funktioniert Erziehung, dann kann ich das nicht immer und jederzeit im Alltag mal schnell umschalten. Das heißt, für mich wäre der Punkt, ich würde mir gar nicht in der Situation, sondern im Nachgang, am Abend, wenn ich den Tag Revue passieren lasse, überlegen, an welchen Situationen, möglicherweise auch Situationen, die immer wiederkehrend sind. Denn das sind ja letztendlich die, wo wir hinterher sehr viel Entlastung, sehr viel Erleichterung im Alltag spüren, wenn diese wiederkehrenden Konflikte anders gelöst werden können. Und ich glaube, Jacke anziehen, das Haus verlassen, morgendlicher Stress, Zähne putzen und so, könnten gute Beispiele sein, wo es immer wieder zu diesem Konflikt kommt. Die würde ich mir ganz in Ruhe anschauen und dann genau überlegen, was ist eigentlich der Punkt, und das beginnt immer bei mir, was wird in mir ausgelöst in dem Moment? Ja, welche Gedanken, welche Gefühle werden in mir ausgelöst? So geht das aber nicht, das Kind muss doch mitmachen, ich muss jetzt zur Arbeit, wie soll das hier gehen und jetzt reiß dich endlich zusammen oder was auch immer. Ja, also wirklich mal achtsam beobachten, welche Gedanken und Gefühle werden in mir ausgelöst in dieser Situation. Und dann zu schauen, was sind denn meine unerfüllten Bedürfnisse in diesem Moment? Und wirklich auch vielleicht 3, 4, 5 Abende hintereinander das zu machen. Ja, immer mal wieder reinzuspüren, welches meiner Bedürfnisse ist in dem Moment unerfüllt. Und im zweiten Schritt diese Aspekte eben auch für mein Kind anzuschauen. Ja, und das lässt, setzt voraus, dass ich einen Moment meine Idee von Wahrheit, meine Idee von Wirklichkeit, meine Idee von so ist es loslasse und aus Sicht meines Kindes auf diese Situation schaue. Das kann auch total helfen, sich selbst zu erinnern, wie war das, als ich in dem Alter war? Und auch wenn das der Verstand vielleicht einen Moment verrückt findet, quasi aus der eigenen Rolle, als ich 5 war, kurz mal meiner Mama sozusagen zu erklären, warum ich jetzt diese Jacke nicht anziehen will. Ja, also wirklich in die Rolle eines in dem Alter befindlichen Kindes zu gehen und zu sagen, ich bin zutiefst davon überzeugt, ich werde diese Jacke jetzt nicht anziehen, weil ich selbst entscheiden will und weil ich keinen Bock habe und ich war hier gerade noch am Spielen und ich bin total genervt und Mama hört mir überhaupt nicht zu und immer muss die zur Arbeit und ich bin überhaupt nicht wichtig, ja, wirklich in diese Emotionen zu kommen und dann zu erkennen, okay, um welche unbefriedigten Bedürfnisse meines Kindes geht es denn? Und vielleicht sind noch mehr Personen beteiligt, dann kann ich für die diesen Prozess natürlich auch machen. Und dann überlegen, alles klar, ich brauche möglicherweise Leichtigkeit und Kooperation. Mein Kind braucht Empathie im Sinne von, es möchte gesehen und gehört werden. Und das Bedürfnis nach Autonomie ist unerfüllt, es möchte selbst entscheiden. Und wie kann jetzt ein Umgang mit dieser Situation aussehen, eine Strategie, die eben die Bedürfnisse aller berücksichtigt? Und also ich habe von einer Dame den Spruch mal gehört, Strategien gibt es wie Sand am Meer. Das glaube ich auch. Strategien gibt es wie Sand am Meer. Wir fangen nur immer mit den Strategien an. Und haben noch gar nicht klar, für welches Bedürfnis darf ich denn welche Strategie wählen. Und da, glaube ich, ist der entscheidende Punkt zu schauen, wie ist mein erster Schritt. Und der erste Schritt ist, ich darf bei mir anfangen, Gefühl, Bedürfnis, dann mein Gegenüber und erst dann kommen Strategien oder Lösungsideen.
Was denkst du, wären hier, ja, ich sag mal, in diesem ganzen Prozess Hilfsmittel, wie beispielsweise abends Tagebuch führen, irgendwie über den Tag aufschreiben, okay, was waren Situationen, was habe ich in dem Moment gespürt, in mich hineingehört oder beispielsweise mit dem Partner, Partnerin abends zusammen da irgendwie nochmal drüber sprechen, dass man das irgendwie so ein bisschen auch, ja, durch visuelle Hilfsmittel, sage ich jetzt mal, oder kommunikative so ein bisschen den Prozess unterstützt für sich selbst.
Ja, also um so zu starten, glaube ich, zum einen ist es wirklich diese Wahrnehmung, achtsam durch den Alltag zu gehen und sich Erinnerungshilfen diesbezüglich auch im Alltag zu schaffen. Sei es der klingelnde Handywecker oder das neue Ritual, weil es heißt nicht umsonst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir fallen einfach sehr schnell in alte Muster zurück. Das heißt, vielleicht hört es hier jemand und denkt, ah ja, interessant, klingt irgendwie gut. Und ja, spätestens nach 20 Minuten ist es weg, weil die Willenskraft einfach nicht länger anhält. Ja, dann, und genau, wenn im Alltag Dinge reinkommen, dann ist es noch schneller weg. Das heißt, es bedeutet, ich darf mir im Alltag Erinnerungshilfen schaffen. Zum Beispiel, indem ich mir am Kühlschrank den Zettel mit achtsam hinhänge oder ich fühle Enge und Weite oder der Handywecker klingelt. Genau, das wäre für mich der erste Schritt. Und der zweite, zum Beispiel solche Rituale einzuführen, wie am Morgen oder am Abend. Also genau, am Abend wäre es Revue passieren lassen des Tages und Schlüsselsituationen rausgreifen und Schritt für Schritt in Ruhe durchzugehen, welche Gefühle, welche Bedürfnisse haben sich bei mir gezeigt, bei meinem Gegenüber. Am Morgen könnte das auch sein, dass ich mich konkret ausrichte für den Tag mit dieser neuen Haltung, mit dieser neuen Entscheidung. Da genau, könnte ich sehr viele Möglichkeiten auch nochmal nennen. Eine, mit der ich glaube, mit der wir gut starten können, ist, sich zu überlegen, wie möchte ich als Person oder in einer bestimmten Rolle, als Ehefrau, Partnerin oder als Mutter wahrgenommen werden. Was ist eine konkrete Eigenschaft, wie ich vom anderen wahrgenommen werden möchte? Das im Prinzip können wir uns da der breiten Palette an Adjektiven bedienen. Möchte ich liebevoll, verständnisvoll, fürsorglich, klar, dynamisch, durchsetzungsfähig, ja? Also wirklich mal zu überlegen, was ist die eine Eigenschaft, die eine Einschätzung, von der ich mir wünsche, dass andere das über mich sagen, vielleicht auch zwei. Und mit diesem Wort oder mit diesen beiden Worten mich auszurichten für den Tag, für bestimmte Tagesabschnitte. Okay, jetzt ist das Frühstück dran. Und ich habe mich vielleicht entschieden, ich möchte liebevoll und klar wahrgenommen werden. Und mir zu überlegen, wie kann ich jetzt diese Situation so gestalten, dass ich mich und auch andere mich liebevoll und klar wahrnehmen. Und diese Worte gerne auf den Arm schreiben oder wie auch immer, damit auch da das Gehirn möglichst häufig im Alltag daran erinnert wird, ah ja, genau, so wollte ich sein. Das kann ich auch für verschiedene Tagesabschnitte machen, dass ich zum Beispiel sage, morgens in der Rolle als Mama möchte ich verständnisvoll wahrgenommen werden und dann gehe ich vielleicht zur Arbeit und da möchte ich besonders klar und kompetent wahrgenommen werden. Also genau, das kann ich theoretisch für verschiedene Aspekte meines Lebens machen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, es lohnt sich, mit einem anzufangen, Und sich immer wieder darauf auszurichten, wie kann ich jetzt in dieser Situation handeln? Wie würde ich jetzt handeln, wenn ich hinterher als fürsorglich beschrieben werde? Ja, was mache ich dann? Und mal wird es gelingen und mal nicht. Das ist ein Prozess. Ich glaube, das ist so der dritte Schritt, milde und nachsichtig mit sich zu sein. Es geht nicht darum, es perfekt zu machen. Es geht nicht darum, es immer hinzubekommen. Wir sind Menschen und das bedeutet, wir leben in Dualität. Ja, es gibt Tag und Nacht. Und es gibt Gefühle der Enge und es gibt Gefühle der Weite. Es geht nicht darum, nur noch in Freude und Friede und Leichtigkeit durchs Leben zu laufen, sondern zu erkennen, dass ich beides sein darf und zu schauen, welche Botschaft steckt darin. Ich muss nicht perfekt sein. Ich bin ich und ich darf auch ich sein und ich kümmere mich um mich, damit ich mich dann gut um dich kümmern kann.
Ja, vielen Dank. Das sind wirklich sehr inspirierende Worte und tolle Botschaften. Und ich würde gerne unser Interview, liebe Denise, mit einer Frage abschließen oder beziehungsweise mit einem Zitat, das du in einem sehr wertvollen Vortrag für uns Kollegen mal gesagt hast. Und zwar war das: Der Ohnmachtsbereich wird kleiner, wenn ich den Fokus auf meine eigene Wirksamkeit lege. Das hast du damals ein bisschen in dem Kontext auch genannt. Ne? Ich meine, wir leben gerade in sehr belastenden, diffusen Zeiten. Ne? Wir haben viele Katastrophen um uns herum, die wüten. Und da denke ich mir, dass man, ja, da ist der Ohnmachtsbereich sehr groß oder er fühlt sich sehr groß an. Ne? Wie kann es mir speziell in solchen Zeiten gelingen, da irgendwie drauf zu achten?
Ja, genau. Ich glaube, es macht Sinn, innerlich und grundsätzlich zu unterscheiden, dass es Dinge gibt in meinem Leben, die liegen in meinem Handlungsraum, die liegen in meinem Gestaltungsspielraum. Und es gibt Dinge in meinem Leben, darauf habe ich wenig oder keinen Einfluss für den Moment. Und diese Aspekte können mich aber sehr wohl betreffen und auch betroffen machen. Das heißt, ich darf immer wieder entscheiden, ist es gerade etwas, was in meinem Handlungsspielraum liegt oder liegt es in meinem Betroffenheitsbereich? Und es gibt Menschen, die haben sehr viel Fokus auf den Betroffenheitsbereich. Die schauen immer wieder darauf, was ist gerade in meinem Leben entschieden worden, was mich betrifft, worauf ich keinen Einfluss habe. Was machen die Politiker? Was macht mein Chef? Welche neuen Maßnahmen gibt es? Was sagen die Nachrichten? Und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass wir uns das nicht anschauen dürfen, denn natürlich gehört auch dieser Teil zu unserem Leben. Nur wenn ich sehr viel Aufmerksamkeit und die Gefahr ist, dass ich dahin sehr viel Aufmerksamkeit verliere, weil das etwas ist, was von außen durch die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist, von außen permanent an mich herangetragen wird. Sobald ich die Nachrichten einschalte, sobald ich irgendein soziales Medium aufmache, werden mir Dinge entgegengetragen, die tendenziell in meinem Betroffenheitsbereich liegen. Und ich glaube, es ist die große Kunst, immer wieder sich klarzumachen, das Wertvollste, was ich habe, ist meine Aufmerksamkeit. Und darüber habe ich 100% Entscheidungsspielraum. Ich entscheide, wohin ich meine Aufmerksamkeit gebe. Ich entscheide, was ich konsumiere. Ich entscheide, was ich in mein Hirn lasse. Und warum ist es so wichtig? Es ist wichtig zu verstehen, dass meine Energie der Aufmerksamkeit folgt. Das bedeutet, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf Aspekte lege, die an mich herangetragen werden und in meinem Betroffenheitsbereich liegen, auf die ich also wenig oder keinen Einfluss habe, folgt die gesamte Energie meines Wesens in diesen Betroffenheitsbereich und ich fühle mich ausgeliefert, ohnmächtig und als Opfer der Umstände. Und je häufiger ich das mache, je größer wird gefühlt dieser Bereich, weil unser Gehirn ist ein Gewohnheitstier, immer wieder der Fokus in diesen Betroffenheitsbereich gelegt wird und wir glauben dann, unser ganzes Leben besteht nur noch aus Betroffenheitsbereich. Es ist also eine Übung, den Fokus, die Aufmerksamkeit und damit meine Energie in den Bereich zu lenken, in dem ich etwas gestalten kann. Wo habe ich Einfluss? Wo bin ich wirksam? Und es ist deswegen so wichtig oder auch so wichtig, weil Selbstwirksamkeit eine ganz zentrale Schlüsselkomponente für seelische Gesundheit ist, für Resilienz. Das heißt, es macht total Sinn, mich darin zu üben, immer wieder zu schauen, wo ist meine Aufmerksamkeit gerade gelandet und wollte ich, dass sie da landet? Und die Verantwortung, auch hier nochmal, um das Wort nochmal aufzugreifen, die Verantwortung liegt bei mir. Ich entscheide, wohin gebe ich meine Aufmerksamkeit, mit welchem Fokus, mit welcher Intention, wie möchte ich in diesem Bereich jetzt agieren. So komme ich auch raus aus diesem permanenten Reagieren-Muster, dass ich den Eindruck bekomme, egal, da passiert ständig irgendwas und ich hechle dem Leben so hinterher. Sondern ich darf meinen Fokus, meine Aufmerksamkeit in den Bereich lenken, auf den ich Einfluss habe. Und dann komme ich ins Agieren. Und je häufiger ich das tue, mein Gehirn wird sich daran erinnern, je leichter fällt mir das und auch dann wird das zu einem neuen Muster. Und damit vergrößere ich meinen Handlungsbereich und fühle mich wirksamer und komme immer mehr in die Möglichkeit, mein Leben selbst zu gestalten und in Veränderung zu bringen.
Ja. Ja, vielen Dank, liebe Denise, für deine inspirierenden Worte, für deine Antworten auf Fragen und diesen schönen Impuls zu diesen sehr wichtigen Themen. Ja, ich hoffe, dass alle Zuschauer daraus viel mitnehmen können und freue mich auf weiteren Austausch mit dir und würde mich damit dann von dir verabschieden, liebe Denise. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und einen kleinen Satz im Nachgang vielleicht noch. Ich glaube, wir dürfen uns auch wert sein, uns Unterstützung zu holen. Wir dürfen uns wert sein, die Unterstützung in unser Leben zu ziehen, zu holen, zu suchen, die wir in dem Prozess brauchen. Und da können wir, glaube ich, beide ein bisschen Werbung auch in eigener Sache für die Beratungsstelle machen. Wenn eine Zuhörerin, ein Zuhörer an der Stelle merkt, ich möchte da gerne in die Veränderung kommen und falle immer wieder in alte Muster oder ich brauche da Unterstützung, ich brauche eine Idee. Wer ist verantwortlich? Ich bin verantwortlich. Das heißt, ich darf mir auch einen Weg suchen, diese Unterstützung zu bekommen. Und da, glaube ich, sind wir, und natürlich gibt es auch viele andere kompetente Ansprechpartner, eben eine Möglichkeit, wo Unterstützung gefunden werden kann und das auch noch kostenfrei.
Ja. Ja, vielen Dank. Damit, denke ich, können wir alle ZuhörerInnen entlassen und sag mal, bis bald. Demnächst.
Vielen Dank. Bis bald.